Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Defarma AG. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern und Null. Herr Schrade wird nun die Konferenz beginnen.
Ja, vielen Dank für das rege Interesse an diesem ja, sehr speziellen Montag. Ich glaube, wir sind alle momentan irgendwie geistig zumindest mal teilweise etwas woanders. Ich versuche trotzdem dann die Anwesenden ein wenig von den Ereignissen der Ukraine abzulenken. Wir sind ja glücklicherweise operativ davon nicht betroffen, auch wenn es emotional gerade schwerfällt, das beiseite zu legen. In unserer Präsentation auf unserer Homepage zu diesem Telefon und zu dieser Telefonkonferenz finden Sie die Folien, auf die ich eingehe. Ich gehe relativ schnell drüber, damit mehr Zeit für Fragen bleibt. Für die, die uns jetzt noch nicht so genau kennen, vielleicht erst Neugierde zum ersten Mal hier reinschalten, ganz kurz in einem Satz, was wir machen. Wir kaufen etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren, typischerweise mit zwischen 1 und 5 Millionen Euro Kaufpreis, mit bonitätsstarken Filialisten als Ankermieter, in der Regel mit wenig Leerstand oder Investitionsbedarf, landen aufgrund unserer Kaufkriterien automatisch in kleinen und mittelgroßen Städten. Und wir verfolgen grundsätzlich eine Buy-and-Hold-Strategie, haben also nicht die Absicht, die Objekte wieder zu verkaufen. Die Zahlen des letzten Jahres, ja, man muss eigentlich nicht sehr viel dazu sagen, weil sie sind im Rahmen dessen, was wir in der Vergangenheit auch hatten, dass sie sich kontinuierlich weiterentwickelt haben. Alle Kennzahlen sind gewohnt zweistellig nach oben gegangen. Das Nettoergebnis hat sich glatt verdoppelt. Allerdings war hier ein positiver Einmaleffekt von rund 2 Millionen Euro aus dem Verkauf unseres Objektes in Bleicherode mit drin. Der für uns entscheidende FFO ist um 20% gestiegen auf 7,1 Millionen. Bezogen auf die Kennzahlen je Aktie hat sich das Ergebnis je Aktie durch diesen Sondereffekt auch glatt verdoppelt. Der FFO, da es keine Kapitalmaßnahmen gab, um 20% gestiegen. Damit etwa im Bereich des Durchschnitts der letzten 5 Jahre von 22% Anstieg, und die Dividende planen wir erneut anzuheben. Wir machen hier einen Vorschlag, die Dividende von 48 auf 51 Cent anzuheben auf der Hauptversammlung, die im Juli diesen Jahres stattfinden soll. Ich möchte auch an der Stelle nochmal betonen, für uns ist Wachstum kein Selbstzweck, sondern der Fokus liegt bei uns explizit auf der Steigerung des FFO und hier wiederum des FFO je Aktie. Also Wachstum nicht um jeden Preis, sondern eben das muss beim einzelnen Aktionär auch ankommen. Die Finanzierung, auch hier hat sich strukturell nicht viel getan. Wir haben inzwischen zum Stichtag 35 Finanzierungspartner. Per heute sind schon wieder ein oder zwei mehr. Wir haben Bankverbindlichkeiten von rund 123 Millionen mit durchschnittlich etwas über 2% Zins. Sehr wichtig ist uns die durchschnittliche Zinsbindung, nach meinem Kenntnisstand die längste aller börsengelisteten Immobilien-AGs mit mehr als 7 Jahren. Und auch hier gilt, wir haben eine breite Diversifikation. Keine Bank hat über 15% Anteil an der Gesamtverschuldung. Wir haben typischerweise lokale Volksbanken und Sparkassen als Finanzierungspartner. Die erste längere Zinsbindung, die überhaupt ausläuft, ist 2026. Der etwas größere Balken, den Sie auf Seite 5 im Jahr 2024 sehen, der ist die Projektfinanzierung aus Gardelegen. Und ansonsten sind es ja alles Annuitätendarlehen. Das heißt also, auch da hat man dann keine klassische Refinanzierung, sondern eben nur eine Auslaufen der Zinsbindung. Das Portfolio hat sich erfreulich entwickelt. Wir haben Ende letzten Jahres die 50-Objekte-Marke erreicht. Sie sehen hier die grünen Sternchen auf Folie 6, sind die neuen Käufe. Das sind 6 Objekte im Westen und 2 in Ostdeutschland gewesen. Auch hier haben wir keine Klumpenrisiken. Nur ein einziger Mietvertrag macht überhaupt mehr als 5% der Gesamtmieterträge aus. Wir hatten letztes Jahr 8 Zukäufe für fast 30 Millionen. Das ist der höchste Wert, den wir je erreicht haben in der Firmengeschichte. Und wir haben eine Vermietungsquote im Gesamtportfolio von 95%, wobei ein Drittel alleine des Leerstands etwa aus unserem Objekt in Gardelegen stammt, das wir letztes Jahr erst gekauft haben. Insofern haben wir also auch hier keinerlei Probleme. Die Mieterstruktur, auch hier keine große Veränderung. Lebensmittel mit Abstand der größte Block. Heimwerker, sprich Baumärkte im Wesentlichen, mit 16% der zweitgrößte Block. Die meisten großen Mieter haben wir auch mehrfach. Der einzige, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist der Herkulesbaumarkt in Melsungen, den wir letztes Jahr gekauft haben. Gehört zur Edeka-Gruppe. Alle anderen Mieter haben bei uns in der Regel eine Vielzahl von Mietverträgen. Wir haben hier keine Klumpenrisiken, auch an der Stelle. Wir haben im Bereich konjunkturunabhängige Filialisten Mieter wie beispielsweise Teddy, Jysk oder die Drogeriemärkte. Modeschuhe sind bei uns grundsätzlich Preiseinsteiger wie Deichmann, Taco, Kick und ähnliche. Und Gesundheit natürlich Ärzte, Apotheken, aber das kennen Sie alle schon. Highlights des Jahres 2021. Wir haben, wie erwähnt, ein Objekt verkauft, das erste Mal überhaupt in der Firmengeschichte in Bleicherode. Angesichts dessen, dass es ein Objekt mit eher schlechtem technischen Zustand ist, in einer der demografisch schwierigsten Regionen Deutschlands, war der Kaufpreis mit zum 15-fachen der Istmiete. Das entsprach etwa dem Doppelten dessen, was wir selber bezahlt hatten beim Kauf damals vor 7 Jahren. Sehr moderat. Wir haben daraus einen positiven Einmaleffekt von 2,6 Millionen vor und rund 2 Millionen nach Steuern, vor allem aber einen Liquiditätszufluss von rund 3 Millionen generieren können. Der Käufer war ebenfalls ein professioneller Investor. Eines seiner Mitarbeiter kam aus diesem Ort, kennt das Objekt sehr gut und sieht da offensichtlich Potenziale, die wir so nicht sehen. Deswegen haben wir uns hier bei dem Preis dann doch entschlossen, den Verkauf durchzuführen. Umgekehrt haben wir gekauft das Hanse Center in Gardelegen. Für uns etwas ungewöhnlich, weil wir das mit einem Leerstand von fast 40% gekauft haben. Es ist das beherrschende Objekt in Gardelegen. Ankermieter Kaufland, ansonsten AWG, Deichmann, Taco, Action, Woolworth. Und wir haben jetzt bereits gerade Futterhaus mit dazugeholt oder sind dabei. Da sind die Umbauarbeiten im Gange. Es ist die einzige wirklich große Handelsagglomeration in der gesamten Stadt Gardelegen. Basinghausen ist ein ganz ähnliches Objekt vom Charakter her wie unser Objekt in Bleicherode, das wir verkauft haben. Auch von der Größe her haben wir hier sozusagen fast einen fliegenden Wechsel gemacht. Basinghausen ist eine Kleinstadt im Speckgürtel von Hannover mit S-Bahn-Anbindung, Netto und Jysk als Ankermieter und diverse kleinere klassische Nahversorger. Auch ein schönes Objekt. Hier sind wir auch bereits aktiv geworden und haben erste Erfolge im Bereich Vermietung gehabt, weil das dann mit Bestandsmietern bessere Mietverträge aushandeln. In Hof haben wir ein Objekt gekauft, das wäre in normalen Zeiten für uns viel zu gut gewesen, aber die Hauptmieter sind dort mit Admiral, DC Fluis, das ist eine Warren Buffett Company, Jumpers Fitness, Fressnapf und Jysk. 4 der 5 großen Mieter sind, wie man heute sagt, nicht systemrelevant. Dank Corona war das Objekt damit bei den meisten Investoren ja durch den Rost. Deswegen konnten wir das, obwohl es in 2018 bis 2020 komplett revitalisiert worden ist und auch noch ein Zusatzgrundstück von rund 2000 Quadratmeter hier noch weiteres Potenzial eröffnet, zum etwas mehr als 11,5-fachen der Miete kaufen. Außergewöhnlich für so eine Konstellation, aber diesem Objekt verdanken wir eben tatsächlich der Corona-Situation, dass außer Fressnapf quasi kein Mieter hier durchgängig geöffnet hatte. Und das war für viele Institutionelle dann schlichtweg ja, uninteressant. Melsungen, ein Baumarkt, der einzige Baumarkt der Stadt in der Nähe von Kassel, haben wir zum 10-fachen der Istmiete gekauft. Auch hier sehen wir noch durch ein paar, man würde es wohl als Asset-Management-Maßnahmen sehen, noch einiges an Potenzial. Da gehen wir dann gegebenenfalls separat mal im Laufe des Jahres drauf ein, was wir hier genau vorhaben. Liegt hervorragend gelegen an der Einfahrstraße der Autobahn. Man fährt also 1/2 Kilometer vorher schon auf dieses Gebäude zu. Und von daher auch ein sehr, sehr schöner Kauf zum 10-fachen der Istmiete. Für uns sehr ungewöhnlich in Köln-Rondorf. Also wir haben normalerweise in solchen Lagen keine Chance, mit unseren Kaufpreiskriterien zum Zuge zu kommen. Hier ist uns das ausnahmsweise gelungen, zum 13-fachen der Istmiete einen de facto neuen Rewe mit neuem langfristigen Vertrag zu übernehmen. Das Objekt ist mitten in einem Wohngebiet. Es gibt nur 2 andere Lebensmittelmärkte in diesem Stadtteil Rondorf, ansonsten so gut wie überhaupt keinen anderen Handel, insbesondere aber keinen großflächigen Handel. Deswegen ist der Standort also nicht nur für unsere Verhältnisse sehr attraktiv, dass er mal in der Großstadt liegt und auch zum 13-fachen der Miete für solche Lagen außergewöhnlich günstig, sondern hat auch eine sehr, sehr gute Nachvermietbarkeit, wenn denn je sowas zustande käme, was wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Wir haben neben den Objektkäufen aber auch Baumaßnahmen im Portfolio gehabt. Die größte sehen Sie auf Seite 14 kurz zusammengefasst. Wir haben das Objekt mit Aldi, das Gebäude nach vorne vergrößert, haben das, man sieht es rechts oben, dieses Gebäude mit dem Wellblechdach, das haben wir abgerissen, die Zufahrt dorthin verlegt und man sieht jetzt rechts unten, wie der Aldi nach dem Umbau aussieht. De facto wirkt er wie ein kompletter Neubau, obwohl dahinter das alte und nur innen drin modernisierte Gebäude immer noch dahinter steht. Wir haben das Ganze geschafft, ohne dass Aldi mehr als ein paar Wochen hat schließen müssen und haben pünktlich jetzt 2 Wochen vor Weihnachten wieder öffnen können. Das war für Aldi natürlich auch sehr wertvoll. Das heißt, wir haben ja de facto dann einen Neubau im Bestand geschaffen. Das war nur ein herausragende Ereignis im Bereich Projektentwicklungen. Wir haben jetzt bei einer Vielzahl von Standorten, das zeige ich auf Seite 15, einfach mal mit den grünen Sternchen, Mietvertragsverlängerung oder Investitionen entweder durchgeführt oder konkret in Planung. Ich soll letztlich nur besagen, wir arbeiten sehr aktiv in unserem Bestand, möchte gar nicht im Einzelnen darauf eingehen und wir schieben nicht nur die Mieten ein, wir sorgen auch dafür, dass die Objekte permanent weiterentwickelt werden. In diesem Jahr hat es schon ganz gut begonnen. Wir haben in Nordsteimke ein Objekt gekauft. Der Kaufpreis, den haben wir auf Wunsch des Verkäufers nicht genannt, weil er im Ort wohnt. Kann ich gegebenenfalls vertraulich Investoren unter vier Ohren sozusagen nennen. Es ist Nordsteimke ist ein Ortsteil, wo künftig 3000 zusätzliche Wohnungen entstehen sollen. Also es entsteht quasi direkt buchstäblich auf der anderen Straßenseite künftig eine Kleinstadt zusätzlich. Direkt neben unserem Objekt steht der Real. Der wurde von Edeka neulich erworben, sodass es dann künftig hier auch einen modernen Edeka-Markt geben wird. Und bei uns im Objekt sind Aldi, Rossmann, Fressnapf, Kick, ABC-Schuhe und es gibt noch Leerflächen, die zu vermieten sind. Da war bis vor kurzem Bertrand, der Ingenieurdienstleister, aktiv als Mieter. Wir haben jetzt hier die Aufgabe, dann eine Nachvermietung zu erreichen. Aber angesichts des Potenzials hier im Umfeld haben wir da keine Zweifel, dass es uns auch gelingen wird. Im Bestand ein paar Beispiele, was derzeit im Gange ist. Das sagt gegebenenfalls gerne mein Vorstandskollege sonst noch was dazu. Wenn es da Nachfragen gibt, in Büdelsdorf bauen wir am Ostflügel einen Aufzug gerade an. Der ist fast fertig. Wir siedeln ein Fitnessstudio an, bauen dazu auch das Dach aus und vergrößern mit Teddy im Westbereich. Gardelegen Futterhaus habe ich schon erwähnt. Dort arbeiten wir auch an der Aufteilung des ehemaligen Baumarkts. In Hamm, das Fitnessstudio, dort haben wir bereits angesiedelt und vergrößert. Und die Miete damit verdoppelt des alten Fitnessstudios und mit dem Penny sind wir im Umbau. Auch hier soll der Umbau im Frühjahr fertiggestellt werden und diverse kleinere Maßnahmen, die wir in Lübbenau im Gange haben. Für das laufende Jahr haben wir die Guidance ausgegeben beim Jahresüberschuss 3,5 Millionen in Klammern ohne Verkäufe. Da könnte eventuell, falls sich da was ergibt, noch was obendrauf kommen, ist aber natürlich nicht planbar. Den FFO möchten wir im laufenden Jahr von 7,1 auf 8,5 Millionen steigern, annualisiert, also sprich, was dann zum Jahresende an, wenn alle Transaktionen, Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wenn wir dann das betrachten, möchten wir zum Jahresende bei 10 Millionen stehen und wir haben angekündigt, die Dividende auch für das laufende Jahr erneut zu steigern. Insgesamt sind wir weiter auf Ankaufkurs, auf Wachstumskurs, hatten zuletzt mit fast 30 Millionen ein Ankaufvolumen deutlich über dem typischen Niveau. Unsere sogenannte Run Rate, also wenn alle Immobilien im Bestand übernommen sind, dann liegen wir bei 8,5 Millionen. Wir haben jetzt einen weiteren Mitarbeiter, der uns im Bereich Transaktion verstärkt und das lässt uns auch hoffen, dass wir künftig ein erhöhtes jährliches Ankaufvolumen vielleicht generieren können. Vor diesem Hintergrund hat sich jetzt auch nach Jahren erstmals ergeben, dass wir tatsächlich den Gedanken haben, es könnte eventuell sinnvoll sein, doch mal eine kleine Kapitalerhöhung zu prüfen, sofern sich jetzt weitere Akquisitionen oder auch Bestandsinvestitionen in den nächsten Tagen und Wochen weiter konkretisieren. Parallel prüfen wir aber zur Refinanzierung auch weiterhin selektiv Verkäufe, beispielsweise in Situationen wie in Löwenberg, wo wir neue langfristige Mietverträge haben, wobei wir insgesamt unsere Strategie kaufen, um zu behalten, unverändert als Leitlinie beibehalten. Soweit von meiner Seite. Jetzt freue ich mich auf Fragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der angekündigten Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie uns heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Uns hat eine erste Frage erreicht. Sie kommt von Andreas Plaisier, Warburg Research. Die Leitung ist nun für Sie geöffnet.
Perfekt. Danke, Herr Schrade. Vielen Dank nochmal für die Präsentation. Ich habe drei Fragen. Alles so ein bisschen makrogetrieben. Einmal die erfolgreichen Investitionen in Ihre Bestandsobjekte. Sie haben da ja einige drin, Büdelsdorf, Hamm, Lübbenau. Volumen von über 4 Millionen. Mich würde da interessieren, wie die aktuelle Inflation bei den Baumaterialien sich negativ auf die Kostenentwicklung auswirkt. Also ob Sie da deutlich mehr investieren müssen als in ursprünglichen Planungen. Zweite Frage ist Thema Indexierung der Mietverträge. Ein Großteil der Mietverträge ist ja indexiert. Vielleicht könnten Sie da ein bisschen zu den möglichen Effekten jetzt im laufenden Geschäftsjahr da ein paar Daten zu nennen. Und dritter Punkt ist Thema Energiekosten. Ein Großteil der Mietverträge ist ja Triple Net, aber letztendlich die Energiekosten, die bei Ihnen verbleiben und Sie selbst tragen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was sagen, was für einen Effekt das letztendlich für den FFO haben kann. Danke.
Ja, zum Thema Baukosten gebe ich gleich mal kurz, dass mein Vorstandskollege dazu was sagt. Ich selber sage jetzt erstmal zwei Sätze zu den anderen beiden Punkten. Indexierung, ja, in gewissem Grad kommt uns die Inflation gerade entgegen, weil unsere Zinsen sind fix und die meisten anderen Kosten relativ gesehen auch begrenzt. Und gleichzeitig haben wir tatsächlich jetzt diverse Mietverträge, die durch Indexierung dann erhöht werden dürfen. Wir haben ungefähr 80% unserer Mieterträge mit indexierten Verträgen. Von daher gab es da jetzt schon die letzten Wochen und Monate einige Anhebungen. Das spielt aber im Gesamtbild eine relativ untergeordnete Rolle. Ich würde auch sagen, auf mittlere bis längere Sicht gleicht es dann eher dann auch bestehende Kosten bei uns aus. Also weil Personalkosten oder andere Zentralkosten natürlich auch ein wenig durch die Inflation mitsteigen. Man sollte also jetzt nicht irgendwo dann von Windfall Profits in größerem Maßstab ausgeben, aber es hilft natürlich insgesamt. Aufs laufende Geschäftsjahr könnte das noch gewisse Auswirkungen haben, aber auch hier möchte ich die Hoffnung dämpfen, dass wenn jetzt die Inflation irgendwie noch weiter sich auf dem Level, wo es zuletzt war, bewegt, dass das dann eben plötzlich sprunghaft steigende Mieten mit sich bringt. Die meisten Mietverträge erlauben uns auch nur eine teilweise Anhebung, also sprich, wenn der Verbraucherpreisindex um 10% steigt, dann dürfen wir die Mieten oftmals dann nur zwischen 5% und 8% dann anheben. Also nur zwischen 50% und 80% Inflation kommt dann eben tatsächlich dann hier an. Das ist so eine typische Struktur. Energiekosten, die sind in der Regel oder sind grundsätzlich ja umlagefähig auf die Mieter. Wir haben zwar einen kleineren Umfang möglicherweise auch Effekte durch nicht umlagefähige Kosten, durch Leerstand. Das spielt aber bei uns per Saldo keine wirkliche Rolle. Und zum Baumaterial, da kann vielleicht mein Kollege mal ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, was er da so an Erfahrung gemacht hat.
Danke schon mal.
Genau, vielen Dank. Ich darf mich kurz vorstellen. Matthias Stich, Vorstand bei der DePharma. Und ich betreue die ganzen Baustellen bei uns. Ja, also die aktuelle Inflation merken wir noch kaum. Was wir natürlich stark gemerkt haben, sind die Baupreissteigerungen an sich. Also dass das Holz letztes Jahr mal durch die Decke ging. Das hat uns in Löwenberg tatsächlich, zum Glück hat man wenig Holz, aber mit über 200% zur Kalkulation erwischt. Und man merkt wirklich, dass die Baupreise unabhängig von der Inflation einfach viel viel höher anziehen für sehr viele Gewerke. Also alles, was Lüftung ist viel teurer geworden. Alles, was mit Holz zu tun hat, ist viel, viel teurer geworden. Genau. Also, was es genau im Prozent jetzt für unsere Baustellen ist, das sind wir noch nicht durch. Also wir haben Löwenberg hatten wir bis auf Holz, da haben wir uns dann am Ende auf Tagespreise geeinigt gehabt. Hatten wir vorher alles schon vergeben. Wir haben Hamm auch schon längerfristig vergeben, sodass uns da die Inflation und die Baupreise auch nicht so stören. Büdelsdorf bin ich im Moment der Meinung, dass allein über die Baupreissteigerung wir um die 10% höhere Baukosten haben werden, auf die Gesamtmaßnahme gesehen. Genau.
Okay, super. So. Danke für die Info.
Gerne.
Unsere nächste Frage kommt von Stefan Bonhage, Bankhaus Metzler. Die Leitung ist nun für Sie geöffnet.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag von meiner Seite. Ich habe vier Fragen zu verschiedenen Themenkomplexen. Die erste Frage bezieht sich auf das Thema Refinanzierung bzw. Finanzierungsbedingungen. Sehen Sie da schon eine deutliche Veränderungen im Finanzierungsumfeld. Gerade auch bei privaten Immobilienfinanzierungen sieht man ja derzeit auch bei den Zinssätzen, dass sich der Wind dreht. Merken Sie da auch einen gewissen Gegenwind? Die zweite Frage bezieht sich auf den 10 Millionen analysierten FFO, den Sie zum Ende des Jahres erreichen wollen. Sie sind ja derzeit bei 8,5. Sie haben sich da also insgesamt eine relativ sportliche Messlatte gesetzt. Wie wollen Sie dieses Delta von 1,5 Millionen Euro in den kommenden 9 Monaten erreichen? Die dritte Frage bezieht sich auf Ihre Mittelfrist-Guidance, die Pharma 2025. Mit Blick auf die Zahlen für 2021 kommen mir die Mittelfristziele doch relativ konservativ vor. Ist es denn gegebenenfalls absehbar, dass Sie hier nochmal vielleicht am unteren Ende beispielsweise beim Portfoliowert die Ziele erhöhen? Und die vierte Frage bezieht sich auf das Thema Corona-Pandemie. Wir scheinen ja so ein bisschen in die endemische Phase zu gehen und vielleicht können Sie in dem Zusammenhang erörtern oder klarstellen, welche Entwicklungen Sie diesbezüglich dann auf Ihr Marktsegment sehen, also Ankauf, Multiples oder ja, sehen Sie Ihr Geschäftsmodell derzeit noch sicherer? Also vielleicht können Sie da mal ein paar Worte zu sagen. Vielen Dank.
Ja, das war jetzt eine Menge auf einmal. Ich habe aber ein bisschen mitnotiert. Also Zinsen, ja, wir merken, dass die Zinsen sich von den Rekordtiefs auch bei uns, die wir zeitweise hatten, irgendwo entfernt haben. Allerdings ist es relativ gesehen gegenüber dem, was wir beispielsweise Stand von vor 1-2 Jahren hatten, noch kaum einen Unterschied merkbar. Wir waren dazwischen nur teilweise noch tiefer. Es ist ein bisschen schwierig, das abzuschätzen, weil jedes Objekt immer individuell kalkuliert wird und wir auch in ganz verschiedenen Städten unterwegs sind. Das heißt also, wir können nicht aus der Finanzierung, die wir jetzt beispielsweise letztes Jahr in Hof hatten oder dieses Jahr in Nordsteimke irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu Projekten, die dann womöglich in ganz anderen Städten, keine Ahnung, im tiefsten Rheinland-Pfalz oder im höheren Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern dann kommen und wo auch jeweils dann andere Banken wiederum eigene andere Kalkulationen haben. Das ist also insofern, lässt sich das nicht irgendwo in so und so viele Basispunkte umrechnen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, irgendwo was in der Gegend von 20, 30 Basispunkte wird es wahrscheinlich schon bereits ausmachen, aber es ist wirklich nur eine Bauchschätzung. Am Ende des Tages ist aber für uns der Zins von stark untergeordneter Bedeutung. Für uns ist sehr viel entscheidender, dass die Finanzierungsbereitschaft, auch was die Finanzierungshöhe angeht, sich nicht wirklich verändert hat. Insofern, dass der Zins spielt bei uns, auch wenn es immer komisch klingt, in der Gesamtkalkulation eine deutlich geringere Rolle, auch weil wir ja Ankaufrenditen von um die 10% haben und ob dann davon 2 oder 3% abgehen, ist relativ gesehen weniger bedeutend, als dass wir dann eben den Eigenkapitaleinsatz limitieren können. Zum Ziel FFO. Also wir werden einen erheblichen Teil dieser Differenz beispielsweise durch das ja im Laufe des Jahres noch zu erreichenden Effekte, wie zum Beispiel, ich habe es erwähnt, die den ehemaligen Baumarkt in Garde legen. Wenn es uns gelingt, den zu vermieten in wahrscheinlich voraussichtlich 3 Etappen, also in 3 Teileinheiten, dann haben wir schon einen ganz erheblichen Sprung gemacht, auch in anderen Baustellen, auch Projekte, die wir jetzt noch gar nicht kommuniziert haben. Wenn hier entsprechende Vermietungserfolge kommen und künftige Umbaumaßnahmen grob vergleichbar wie in Löwenberg beispielsweise, dann hat das ja auch schon Effekte auf den FFO. Auch Nordsteimke, ich habe es erwähnt, dass hier Leerstand besteht. Wenn es uns gelingt, den zu vermieten, dann haben wir ein gutes Stück von unserer Zielsetzung schon erreicht. Wir haben bewusst nicht gesagt, so und so viel kommt jetzt aus Zukäufen, so und so viel aus organischen Themen. Aber ich sage jetzt mal so plus minus irgendwo zwischen 40% und 60% aus jedem. Aber ich glaube, dass es tatsächlich uns durchaus möglich ist, diese Größe, diese auf den ersten Blick ambitioniert wirkende Größe auch zu erreichen, weil wir eben den Schlüssel dazu zu erheblichen Teilen auch in der eigenen Hand haben im Bestand und nicht nur ausschließlich auf Zukäufe angewiesen sind. Ich bin übrigens auch froh, dass uns dafür nicht nur 9 Monate, sondern sogar volle 10 Monate noch verbleiben. Die könnten am Ende dann ausschlagend sein, dass wir das wirklich schaffen. Die Prognose für 2025 mag auf den ersten Blick konservativ erscheinen. Wir sind uns aber nicht so sicher, dass es uns jedes Jahr gelingt, in dem Maße wie dieses Jahr oder letztes Jahr dann draufzulegen. Bitte auch nicht vergessen, sollten wir mal einen Verkauf tätigen, würde ja auch eventuell was vom FFO auch mal abgehen. Wir werden aber natürlich überprüfen im Laufe des Jahres, ob die Prognose eventuell anzupassen ist. Wobei die Portfoliobewertung, der Portfoliowert die am wenigsten relevante Zahl ist letztlich, weil die unterliegt natürlich auch vor allem dem Effekt, wie hoch die Objekte bewertet sind. Für uns entscheidender wäre, ob wir dann beim FFO oder bei den Nettomieten möglicherweise dann nachjustieren müssen. Ob der Portfoliowert durch höhere Multiples, die zugestanden werden, dann eben vielleicht schon früher auf diese Bandbreite von 260 bis 300 kommt. Das kann natürlich sein, aber dieser Wert hat auf die Ertragskraft ja keine Aussagekraft. Corona, also es ist nach wie vor ein Thema, das insbesondere dann, weil hier und dort immer wieder mal Mitarbeiter in Quarantäne müssen, weil Termine deswegen abgesagt werden, weil Gesprächspartner gerade nicht können, weil es natürlich allgemein auch vor allem für unsere Nicht-Lebensmittel-Filialisten als Mieter ein sehr lästiges und auch umsatzbremsendes Thema ist. Es spielt aber per Saldo für uns in den Zahlen so gut wie keine Rolle mehr.
Ja, vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen.
Die nächste Frage kommt von Stefan Scharf, SRC Research. Die Leitung ist nun für Sie geöffnet.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Nachmittag aus Frankfurt. Ich habe eine Frage zum Thema Veräußerungen, die auch so ein bisschen mit dem Thema Kapitalerhöhung zusammenhängt. Welche Veräußerung kann man sich denn vorstellen? Vorhin klang ganz kurz ja Löwenberg zum Beispiel an. Welche das sein könnten, wie viele das sein könnten, welcher Umfang? Und wahrscheinlich ist das dann auch so ein bisschen eine Stellschraube, wie viel man dann bei einer etwaigen Kapitalerhöhung sich nochmal holen würde. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage wäre das Thema der auslaufenden Mietverträge in 22 oder meinetwegen Anfang 23, was da offen ist und wie es dort mit den Gesprächen aussieht und mit den Neuvermietungen.
Ja, also erstmal zum Letzteren, also Mietverträge laufen bei uns eigentlich turnusmäßig ständig irgendwo aus und werden dann genauso turnusmäßig verlängert. Wir haben eine Vielzahl von auch größeren Mietverträgen im letzten Jahr gehabt, die verlängert worden sind. Wir haben so gut wie keine größeren Flächen, wo dann Mieter dann tatsächlich ausgezogen sind. Wir hatten jetzt beispielsweise einen Fall in Sonnefeld. Dort ist Taco ausgezogen, was wiederum Normas sehr begrüßt hat, weil sie uns schon vor dem Erwerb des Objekts gesagt haben, dass sie die Fläche gerne dazunehmen möchten. Das ist eine der Baustellen, die, ja, sofern die Baugenehmigung jetzt dann endlich mal irgendwann kommt, im Laufe des Jahres dann begonnen werden kann. Also in dem Sinne sowas der Klassiker, dass der Hauptmieter auszieht und das Objekt nachher anschließend mehr oder weniger leer steht, sowas haben wir nicht und droht auch akut gerade nirgends. Wir haben nur in einem einzigen Objekt, lassen wir mal Gardelegen und Nordsteinke als Projektkäufe sozusagen außen vor, nämlich in Puderbach, wo wir mehr als 20% Leerstand haben. Ich glaube sogar kein anderes Objekt, wo auch nur über 10% oder 15% Leerstand bestehen. In Puderbach haben wir mit Norma und Getränke Hoffmann zwei große Mieter und dazwischen drei inzwischen leere Einheiten. Das liegt daran, dass Norma sich bisher dort nicht dazu entschließen konnte, mit uns einen neuen langfristigen Vertrag für eine Vergrößerung zu schließen. Und Norma hat jetzt mehrjährig verlängert, aber ohne seine Option auszuüben. Damit haben wir jetzt die Option, entweder mit Norma oder gegebenenfalls auch mit jemand anderem eine dauerhafte, vollständige Lösung hinzubekommen. Das ist die einzige große Leerstandsfläche, die wir auch haben. Alle anderen, wie jetzt beispielsweise in Büdelsdorf, hatten wir zeitweise über 20% Leerstand nach Umbau voll vermietet. Königssee hatten wir zeitweise gut 20% Leerstand durch den Einzug von NKD jetzt voll vermietet. Aldi haben wir erweitert. Davor war auch da eine gewisse Leerstandsquote bei ein paar kleinen Einheiten und so weiter und so fort. Also Leerstand ist bei uns in der Regel eine vorübergehende Erscheinung. Zum Thema, was könnte eventuell verkauft werden. Also grundsätzlich sind Kandidaten eigentlich natürlich immer die Objekte, wo die Hauptmieter gerade verlängert haben oder wo wir dann eben auch eine Baumaßnahme mit einem großen Mieter abgeschlossen haben. Das ist grundsätzlich nicht akut geplant, das zu tun. Aber wir haben grundsätzlich jetzt auch mit dem neuen Kollegen dann auch die Ressourcen, auch personelle Ressourcen, sowas zumindest mal zu prüfen. Ob und wann und wo das zu einer Transaktion führt, können wir naturgemäß nicht im Voraus sagen. Das ist erst dann, wenn tatsächlich die Tinte trocken ist, publizierbar.
Und nochmal der Link zur Kapitalerhöhung. Natürlich hängt das eine ja auch mit dem anderen zusammen, weil man dadurch ja nochmal dann Kapital freisetzen würde für die Expansion gewissermaßen.
Ja, also wir haben jetzt die kuriose Konstellation, dass wir ankauftechnisch deutlich über Plan liegen, zusätzlich uns im Bereich Transaktion ja auch noch verstärkt haben und parallel auch an, im wahrsten Sinne des Wortes, eine ganze Reihe von Baustellen, wo wir in der Regel mit Eigenkapital zunächst mal investieren und erst im Anschluss, wenn die Baustelle abgeschlossen ist, dann das Objekt gut refinanzieren können. Wir könnten auch Projekte wie Löwenberg oder Büdelsdorf mit einer Projektbaufinanzierung durchführen. Das wäre aber auch mit relativ hohen Ressourcen, mit viel Dokumentationsaufwand, mit Zinskosten und so weiter verbunden. Insofern sind uns jetzt quasi die Investitionen schneller von der Hand gegangen als geplant, während die Refinanzierungsseite dann auch mit auch etwaige Verkäufe, da werden wir sicherlich jetzt nicht irgendwo dann auf Teufel komm raus unbedingt was verkaufen, egal zu welchen Konditionen, nur um eine Kapitalerhöhung, wie wir es eigentlich vorhatten, möglichst zu vermeiden. Deswegen haben wir jetzt auch signalisiert, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in der Richtung was machen, wenn sich da die nächste Zeit noch Dinge konkretisieren. Auch damit wir nicht unter Druck stehen, dann tatsächlich mal irgendwo ja was zu verkaufen. Wie gesagt, Verkauf ist eine Option, ist aber kein Must. Bei uns ist Buy and Hold die Kernstrategie, nur in Situationen wie Löwenberg, das ist jetzt exemplarisch, einfach weil es gerade ein klassischer Fall wäre, umgebaut, modern aufgestellt, neuer langfristiger Mietvertrag mit Aldi, Speckgürtel Berlin, das ist die Sorte Produkt, die sich gut verkaufen lässt.
Und wie ist sowas lässt sich dann, ja.
Sowas würde sich dann eben anbieten, aber wir würden es nur dann tun, wenn wir auch wirklich einen sehr guten Preis bekommen. Also wir würden es nicht irgendwie jetzt analog zu Bleicherode zum 15-fachen dann mit Gewalt losschlagen.
Okay. Wie ist denn im Moment die Liquidität, also der Cashbestand, sagen wir mal Ende Januar oder Ende Februar, kann man da nochmal was dazu sagen?
Bei uns ist Cash, sage ich immer, ein fließendes Konzept, weil wir eben, wie gesagt, viel Liquidität in Bauprojekten stecken haben, die wir auch jederzeit oder nicht ausgezahlten Darlehen. Dank Negativzinsen macht es derzeit nicht so viel Sinn, große Liquidität jetzt direkt in der Kasse zu halten. Wir haben aber auch Dispolinien von Banken, die noch nicht ausgereizt sind, wo wir noch was machen können. Wir können in Löwenberg jetzt jederzeit die Finanzierung dann einfach ziehen und dann das Cash uns auszahlen lassen. Also von daher haben wir da noch genügend Reserven, um auch gegebenenfalls noch weitere Käufe zu machen. Zumal man immer im Hinterkopf haben muss, ein Kaufvertrag heute heißt, das Objekt wird in 2 bis 3 Monaten bezahlt.
Okay. Ja, danke für die Info und gutes Geschäftsjahr. Letztes Jahr 20% im FFO, also das ist wirklich erfreulich gewesen, ja.
Ja, danke schön.
Die nächste Frage kommt von Johannes Stoffels vor Investors Redaktion. Die Leitung ist nun für Sie geöffnet.
Hallo, guten Tag in die Runde und guten Tag nach Berlin. Ich habe 2 Fragen. Einerseits geht es um die Investitionsplanungen. Dort stehen auf Seite 17 ungefähr 4 Millionen, die vorgesehen bzw. bereits abgeschlossen sind. Kann man in etwa sagen, wie hoch die Investitionen in das Bestandsportfolio im laufenden Jahr sein werden? Meine 2. Frage bezieht sich auf die Kapitalerhöhung, die immer wieder anklingt. Wenn es zu einer solchen kommen sollte, wären dann eher institutionelle Investoren bevorzugt oder würde es auch an Privatinvestoren zum Beispiel auch aus dem Bereich der Altaktionäre gehen? Sprich, würde es dann gegebenenfalls eine Bezugsrechtskapitalerhöhung geben? Vielen Dank.
Ja, also Investitionen im laufenden Jahr ist immer ein bisschen schwierig, weil das hängt stark davon ab, wann wir Baugenehmigung erhalten. Ich habe vorhin Sonnefeld beispielsweise erwähnt. An sich hätten wir eigentlich erwartet, dass diese Maßnahme per heute schon mehr oder weniger durch ist. Das ist keine Riesengeschichte, aber da müssen wir jetzt noch 1-2 Schleifen drehen, um tatsächlich das am Ende durchzukriegen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das noch nicht einmal mehr dieses Jahr stattfindet. Gleiches gilt auch für den Umbau des ehemaligen Baumarkts in Gardelegen. Da müssen wir erstmal Mietverträge verschließen. B, müssen dann wiederum die entsprechenden Bauanträge genehmigt werden und dann muss der Baubeginn dann auch noch stattfinden, je nachdem, ob das dieses Jahr dann eben beginnt und wenn ja, in welchem Umfang, kann alleine in Gardelegen das 1 Million hin oder her gehen bei den Investitionen im Bestand. Von daher, ich sage mal, Bauchgröße ist wahrscheinlich ungefähr in der Größenliga, die man auf der Folie 17 tatsächlich sieht, bei plus minus vielleicht 4 Millionen, das können aber auch 3 oder 5 sein. Zum Thema Kapitalerhöhung, also es wird definitiv keine Bezugsrechtskapitalerhöhung sein, das macht abwicklungstechnisch leider überhaupt keinen Sinn, wir brauchen auch nicht so viel Kapital, wir würden wahrscheinlich eine Maßnahme zwischen 5 und 10% maximal dann machen, und das dann eben mit wenigen oder maximal einer überschaubaren Zahl an institutionellen Investoren dann abwickeln.
Alles klar, vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Carsten Müller, Lighthouse. Die Leitung ist nun für Sie geöffnet.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Hallo Herr Schrade, hallo Herr Stick. Kurze Frage, wie sieht es aus hinsichtlich Aufvalutierungspotenzial? Sie tilgen ja kontinuierlich. Wie würden Sie das einschätzen, auch als Finanzierungsbaustein? Zweite Frage, wie sehen Sie das Thema Dividende? Sie haben jetzt in 2020 eine unterdurchschnittliche Dividendenerhöhung gehabt, jetzt für 2021 wieder unterdurchschnittlich im Vergleich zu den wirklich hervorragenden operativen Zahlen. Heißt das, Sie werden sich sukzessive an eine geringere Steigerung der Ausschüttung da orientieren? Und dritte Frage, das Thema Bestandsinvestitionen. Sieht da die Finanzierungsstruktur ähnlich aus wie bei den Erwerben von den Fachmärkten oder sind da doch deutlich höhere Eigenkapitalanteile von Seiten der Banken gefragt? Das waren meine drei Fragen. Danke.
Ich fasse mal die beiden letzten zusammen. Also bei Refinanzierung ist es grundsätzlich so, dass die Banken leider sich selten daran orientieren, was das Objekt heute bei einem etwaigen Erwerb tatsächlich wert wäre. Das heißt also, man jetzt eben nicht, wenn wir ein Objekt heute kaufen würden für 5 Millionen, dann könnten wir darauf wahrscheinlich, keine Ahnung, 4,5, vielleicht bis 5 Millionen tatsächlich finanzieren. Bei einer Refinanzierung im Bestand geht die Bank tendenziell eher deutlich stärker auf das, was ins Objekt reingeflossen ist. Und das führt dann eher dann zur Refinanzierung, die jetzt im Falle dieser beispielhaften 5 Millionen dann eher bei 3,5 Millionen, vielleicht maximal 4 sich bewegen. Also in der Regel drunter. Ein und dieselbe Bank würde möglicherweise einem Käufer des Objekts eine höhere Finanzierung geben, weil dann aus Bankdenkweise ja der Marktwert dann auf einem höheren Niveau sich bewegt. Das ist ein bisschen skurril, macht aber das Thema Refinanzierung im Bestand und auch damit das Thema Aufvalutierung in den Gesprächen schwieriger, weil wir die Objekte teilweise zu ganz anderen Preisen einstehen haben und dann eben auch, nehmen wir mal das Beispiel Büdelsdorf, das Objekt haben wir gekauft für 3,1 Millionen, damals mit einer recht wackeligen Mieterstruktur. Es war bekannt, dass ein, zwei Mieter ausziehen würden. Es war unklar und zu befürchten, dass dann ein größerer Mieter, der auch am Ende tatsächlich nach ein paar Jahren ausgezogen ist, das Objekt verlassen würde. Und wir haben es jetzt komplett neu aufgestellt, investieren massiv in das Objekt, haben künftig eine viel höhere Miete als vorher. Aber als es ursprünglich gekauft wurde, die 3,1 Millionen, die schwirren natürlich in irgendwelchen Gutachten intern in der Bank rum. Und das macht dann Gespräche über eine künftige Finanzierungshöhe schwieriger, als man es eben denken würde. Wenn man es heute, das Objekt nach Umbau bewerten würde, würde man sagen, klar, kein Problem, 6 Millionen ist doch auf jeden Fall problemlos dann finanzierungsseitig wert. Also das ist einfach die Komplexität, mit der wir da zu tun haben. Wir haben aber tatsächlich immer wieder im Bestand bereits Revalutierungen durchführen können, beispielsweise in Pasewalk, in Görlitz, in Hamm. Letztes Jahr haben wir unser erstes Objekt in Schneeberg, wenn auch eine überschaubare Größe, aber immerhin auch eine 500.000 Cash durch die Refinanzierung oder durch eine Aufvalutierung freisetzen können. Und da haben wir noch einige Kandidaten, wo das auch künftig möglich sein könnte. Das ist nur auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden und es sind relativ gesehen natürlich nicht die gigantischen Beträge, die man dann hier rausholt. Zum Thema Dividende. Wir haben in der Vergangenheit, ich denke, eine mehr als aktionärsfreundliche Dividendenpolitik gehabt. Wir haben allerdings eher versehentlich die Ausschüttungsquote in dem Zuge auf zeitweise über 90% erhöht. Das war so nicht vorgesehen. Wir dürfen ja auch immer nur, man sieht es dann eben in der Konzernbilanz gar nicht, wir dürfen nur das, was die AG als HGB-Überschuss hat, das kann überhaupt nur ausgeschüttet werden. Das heißt auch das, was manche vielleicht immer anschauen, den FFO als Grundlage, der ist für die Ausschüttung irrelevant. Das heißt, man kann auch keine feste Quote auf den FFO sich irgendwie bilden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wie gesagt, dann die Ausschüttungsquote zeitweise sehr hoch gefahren. Deswegen müssen wir jetzt da ein kleines bisschen wieder zurückkommen, liegen bezogen auf das Nettoergebnis ohne Sondereffekte jetzt, glaube ich, wieder bei etwa 80%. Das könnte dann ein Level sein, wo wir dann uns eher auch wohlfühlen. Jedenfalls die fast 100%ige Ausschüttung, die wir in der Spitze hatten, die war sicherlich nicht für die Zukunft dauerhaft gedacht. Aber wir haben erklärtermaßen gesagt, wir wollen auch definitiv jedes Jahr die Dividende weiter erhöhen.
Okay, vielen Dank, Herr Strahle.
Zur Erinnerung, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Zurzeit liegen keine weiteren Fragen vor. Ich gebe das Wort zurück.
Ja, dann bedanke ich mich für das große Interesse und wünsche allen einen schönen Tag und uns allen, dass wir dann eben jetzt auch uns bald wieder nur noch mit Aktienthemen und dergleichen beschäftigen können und nicht irgendwo dann bei irgendwelchen anderen Dingen abgelenkt werden. Vielleicht war es für Sie wenigstens mal eine Dreiviertelstunde eine schöne Ablenkung. Ich möchte auch nicht versäumen, für die, die noch ein bisschen mehr und vielleicht auch etwas informeller plauschen wollen, es wird heute Abend als Testballon einen ersten Twitter-Space geben, in dem ich dann auch Rede und Antwort stehe. Falls denn jemand mal eher zu Detailthemen noch gerne Dinge wissen möchte, würde ich mich freuen, den einen oder anderen dort wieder zu sehen, respektive zu hören.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.